herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Das hören Sie immer zuerst in ARD-Sounds. Ich bin Birte Sönnigsen und zu Gast ist heute Claudia Plattner, die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Herzlich willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Frau Plattner, wenn Sie am Wochenende auf einer Party sind und da sind keine Politiker, keine ITler und jemand fragt, sag mal, was machst denn du eigentlich beruflich? Was antworten Sie dem?
Ach, das kommt drauf an, ob ich gerade Lust habe, darüber zu reden. Also wenn ich keine Lust habe, dann sage ich sowas wie, ich arbeite bei einer Behörde. Wenn ich Lust habe, darüber zu reden, dann sage ich, ja, ich kümmere mich um das Thema Cybersicherheit in Deutschland und versuche das irgendwie auf gesunde Füße zu stellen. Und jetzt brauche ich unbedingt noch ein Bier.
Ich habe ein paar Mal gelesen, Sie seien Deutschlands oberste IT-Sicherheitshüterin oder irgendwie sowas. Können Sie damit was anfangen?
Wenn das irgendwem hilft, das so zu nennen, klar, alles was hilft. Wichtig ist mir, dass wir es schaffen, die Menschen zu erreichen. Und wenn ich da sozusagen als Person, als Botschafterin auch stehen kann, dann mache ich das halt. Das ist in Ordnung für mich. Das kommt mit dem Job, dass man auch ein Stück weit für die Themen auch steht und auch als jemand, der dafür steht, dann auch wahrgenommen wird. Und das ist okay.
Und wie ist die Sicherheitslage gerade? Also wie sehr werden wir heute, gestern, vorgestern angegriffen? Wissen wir das überhaupt? Gibt es da so einen tagesaktuellen Überblick?
Ja, den gibt es auf jeden Fall. Also und ich kann definitiv sagen, wir stehen schon ordentlich unter Beschuss. Das ist schon Dauerfeuer und ja, da geht auch jeden Tag bei uns jede Menge im Lagezentrum ein und ja, da wird auch jeden Tag die Lage festgestellt und auch verschriftlicht. Das ist ein hochprofessioneller Prozess, der da abläuft und zwar 24/7, 365.
Und was treibt Sie gerade am meisten um?
Mich treiben eine Menge Dinge um. Also am dringendsten sind nach wie vor wirklich Ransomware-Angriffe. Das ist nach wie vor das, was uns richtig, richtig wehtut. Wenn hier Firmen, Institutionen angegriffen werden und dann montagmorgens ins Büro kommen und da geht nichts mehr. Ja, das ist teilweise existenzbedrohend. Und zwischendrin sind natürlich die Daten dann noch geklaut worden. Also das treibt uns nach wie vor sehr um. Das ist das dringendste Problem.
Aber lassen Sie uns doch da direkt mal bei bleiben. Lassen Sie uns doch die Angriffe vielleicht und die Arten dieser Angriffe mal nach und nach durchgehen. Also Ransomware hat der ein oder andere schon gehört. Es gibt ja unzählige Geschichten. Also eine Firma, die plötzlich nicht mehr produzieren kann, weil da der Produktionsbetrieb lahmlegt, ein Krankenhaus, das nicht mehr auf Akten zugreifen kann oder ganz häufig auch eine Behörde, die überhaupt nichts mehr ausstellen kann, keine Meldebescheinigung, wo nichts mehr geht, weil der Bildschirm einfach gesperrt ist und da steht eine Lösegeldforderung. Steckt hinter solchen Angriffen immer dasselbe Prinzip?
Grundsätzlich erstmal ja. Also die Angriffstechnik ist da sehr, sehr ähnlich. Man dringt in diese Systeme ein auf verschiedenen Wegen und dann wird in aller Regel werden noch Daten abgezogen, wenn das irgendwie möglich ist und danach wird dann quasi alles verschlüsselt. So und dann kommt eine Lösegeldforderung und in der Tat, dann wird man im Prinzip dazu gezwungen, mal mehr, mal weniger, im Prinzip dieses Lösegeld zu zahlen, damit man den Schlüssel bekommt, um alles wieder entschlüsseln zu können.
Und dann rufen die Leute bei Ihnen an und sagen, Hilfe, Hilfe, ich habe hier ein Problem?
Genauso. Und manchmal können wir ihnen direkt helfen, manchmal können wir sie doch zumindest an einen guten Dienstleister verweisen und manchmal, wenn es richtig, richtig heikel ist, dann kommen wir auch selber vorbei. Dann springen wir da wirklich so ein bisschen in die Autos und fahren los.
Wann ist es heikel?
Na dann, wenn also politische Institutionen betroffen sind, bei denen das sehr, sehr heikel ist, dann versuchen wir da wirklich auch selber mitzuhelfen. Vor allen Dingen natürlich auch nochmal eine Forensik zu machen, zu lernen, was da jetzt eigentlich wirklich passiert ist, wer da dahinter stecken könnte. Aber es ist definitiv so, diese Ransomware-Angriffe lassen viele sehr, sehr ratlos zurück. Die, die sich gut vorbereitet haben, die stehen dann deutlich besser da.
Also die Backups gemacht haben zum Beispiel.
Genau. Backups sind ganz, ganz wichtig. Backups selber reichen meistens nicht. Man muss auch mal üben, die wieder einzuspielen. Aber diejenigen, die das konsequent tun, die sagen dann, okay, wenn jetzt nicht wirklich wichtige Daten abhanden gekommen sind, dann kann ich damit auch leben. Ich fahre meinen Laden einfach selber wieder hoch und sage sozusagen den Erpressern und den Angreifern, mit mir nicht, machen wir nicht, wir können das auch alleine.
Ich finde ja eine Zahl ziemlich beeindruckend, die kommt vom Branchenverband Bitkom. Die sagen, der Schaden, der durch Cyberkriminelle entsteht, der liegt bei fast 300 Milliarden Euro. Also eine gigantische Summe. Und dennoch unterschätzen ja immer wieder Menschen diese Gefahren. Firmen gehen pleite, können nicht mehr auf ihre Daten zugreifen. Wie kann das sein? Warum ist das so?
Das ist eine super spannende Frage und ich wünschte, es hätte jemand die Antwort für mich. Ich weiß es auch nicht so genau, weil in der Tat, es gibt diese Zahl, gibt auch eine etwas andere Zahl, eher bei 200 Milliarden, aber wie dem auch sei, wir reden auf jeden Fall im dreistelligen Milliardenbetrag. Also eine gigantische Summe, die uns da verloren geht und die Frage ist, wieso ist das noch nicht überall angekommen? Wir selber haben das Gefühl, wir kommunizieren auf allen Kanälen, rund um die Uhr. Ja? Wir haben auch eine riesen Internetpräsenz mit ganz viel Followern auch in Social Media, aber wir erreichen trotzdem nicht alle. Und es gibt auch Studien, da waren wir selber auch beteiligt, die ganz klar sagen, es ist in den Chefinnen und Chefetagen eben halt noch nicht angekommen. Die glauben alle, naja, uns ist noch nie was passiert, uns wird auch nichts passieren. Und das ist ein Trugschluss.
Und es kostet ja Geld, wenn ich mich vorbereite, wenn ich Backups mache. Es kostet Personal, auch das zu üben. Und da sagen dann manche, ja, uns wird es schon nicht betreffen, also investieren wir das Geld lieber nicht.
Genau das ist tatsächlich die Rechnung und das ist halt eine Milchmädchenrechnung. Also ich habe einen Fall, den ich jetzt nicht ausbuchstabiere, aber einen Fall...
Aber machen Sie ruhig.
Nein, das machen wir nicht. Wir nennen jetzt auch keine Unternehmen. Aber der entscheidende Punkt dabei war, die hatten auch ein Angebot für ein System, was ihnen geholfen hätte. Und dann war der Schaden eingetreten, weil sie sich auch dagegen entschieden hatten. Das System hätte ihnen an dieser Stelle geholfen, diesen Angriff auch abzuwehren und den frühzeitig zu erkennen. Der Schaden, der eingetreten ist, war ziemlich genau 100-mal so groß.
Und wir haben ja jetzt schon über Lösegeldforderungen gesprochen. Das ist das, was meistens dann dahinter steckt. Also da sind Leute, die einfach Geld erpressen wollen.
Das gilt für das, was wir klassischerweise Cybercrime nennen. Das ist inzwischen auch durchaus organisierte Banden und Ähnliches. Also wirklich organisiertes Verbrechen. Aber das ist dann wirklich rein das finanziell Motivierte. Passiert oft. Es passiert aber auch ziemlich viel im Bereich dessen, was politisch motiviert ist. Das nennen wir dann Cyberkonflikt. Das sind also wirklich unfreundliche Handlungen, die einfach auch aus politischen Motiven heraus, aus Staatsmotiven heraus dann betrieben werden. Davon gibt es auch jede Menge. Und wenn man bei dem Beispiel Ransomware-Angriff bleibt, es muss gar nicht immer Spionage oder irgendwas sein.
Um es noch einmal zu erklären, Ransomware, wie erklären Sie es möglichst einfach?
Ransomware ist, dass ein Angreifer in das System seines Opfers eindringt und dort quasi alles verschlüsselt und danach dann ein Lösegeld erpresst, damit er den Schlüssel rausrückt, dass man es wieder entschlüsseln kann.
Ein Motiv haben wir angesprochen, kann sein Geld erpressen. Ein anderes könnte aber auch Spionage sein. Kommt das auch häufig vor?
Tatsächlich ist Spionage ein sehr, sehr häufiger Grund. Das kriegt man nicht unbedingt immer mit, denn Spionage ist natürlich ein sehr, sehr stilles, sehr leises Geschäft. Also hier kann ein Angreifer auch das Interesse haben, vorbeizuschauen, sich die Informationen zu holen und wieder zu verschwinden, ohne dass es jemals irgendwer gemerkt hat.
Also das Betriebsgeheimnisse heißt, oder
Betriebsgeheimnisse,
was könnte das
sein? Genau. Also alle Arten von technischem Know-how sind hoch im Kurs, aber inzwischen eben halt auch jede Menge politische Spionage. Also der vorpolitische Raum, Parteien, Stiftungen bis hin zu öffentlichen Institutionen, da ist durchaus ein bisschen was los auf dem Angriffsvektor.
Und dann gibt es noch eine Variante, die vielleicht der eine oder die andere erlebt hat, als er Anfang des Jahres auf die Seite der Deutschen Bahn gegangen ist und da vielleicht ein Ticket buchen wollte oder gucken wollte, wann der Zug fährt. Und die Seite war nicht erreichbar. Was steckt hinter solchen Angriffen?
Ja, das war ein sogenannter DDoS-Angriff, also ein Distributed Denial of Service. Das kann man sich ungefähr so vorstellen. Da gibt es einen Ticketschalter und da werden jetzt Unmengen Menschen hingeschickt. Die wollen nichts anderes als quasi diesen Schalter blockieren.
Und die wollen gar kein Ticket kaufen.
Die wollen gar kein Ticket kaufen.
Die wollen nur diesen Schalter blockieren.
So, und jetzt kommt derjenige, der ein echtes Ticket kaufen will, da gar nicht mehr durch. So, und jetzt stellt man sich diesen Schalter eben halt nochmal im Internet vor, quasi eine Webseite, wo man zum Beispiel auch Tickets kaufen kann. Und die wird mit Anfragen so zugeballert, dass man im Prinzip nicht mehr durchkommt mit seinem legitimen Anliegen. Das sind sogenannte DDoS-Attacken, die gibt es an verschiedensten Stellen. Und bei der Bahn, das war ein sehr, sehr hochkarätiger Angriff im Sinne von sehr breitbandig, sehr stark in der Frequenz. Und da geht dann auch eine durchaus gar nicht so schlecht geschützte Institution wie die Bahn dann auch mal in die Knie. Da steckt schon viel dahinter.
Und was steckt dahinter? Also warum macht das jemand? Will da jemand die Deutsche Bahn einfach ärgern?
Ich glaube, ärgern ist nicht das richtige Wort an der Stelle im Sinne von, es ist leider mehr als das. Wenn es nur ärgern wäre, wären wir alle auch entspannter. Nein, es geht darum zu zeigen, dass man in der Lage ist, selbst solche Organisationen ein Stück weit lahmzulegen, zu stören. Das Ziel ist immer, Unsicherheit, Verunsicherung, ein bisschen auch Ängste in der Bevölkerung zu schüren und immer wieder dieses Gefühl zu säen von, ihr seid nicht in der Lage, euch zu schützen, wir können euch jederzeit angreifen.
Jetzt haben wir ein bisschen über die verschiedenen Varianten von möglichen Attacken gesprochen und auch immer schon wieder gestreift, wer eigentlich dahinter stecken könnte. Wie schwer ist das eigentlich herauszufinden, wer hinter so einem Angriff steckt?
Also ganz oft ist es gar nicht so schwer. Also da gibt es dann gewisse Muster, die man dann erkennen kann, wo man dann doch schon eine ziemlich gute Vorstellung davon hat, wo das herkommt. Also allein aufgrund der technischen Gegebenheiten kann man da schon einiges auch wirklich folgern. Jetzt ist es aber so, Angreifergruppen arbeiten sehr, sehr arbeitsteilig. Und es ist auch so, dass es eine Industrie ist, die sich da inzwischen rausgebildet hat. Das heißt, jemand, der einen Angriff fahren möchte, kauft sich unter Umständen irgendwo ein paar Schwachstellen. Dann kauft er sich vielleicht woanders noch irgendwo ein paar geklaute Zugangsdaten.
Plus, das heißt, Verbrecher untereinander verkaufen sozusagen ihre Dienste.
Genau so ist es. Sie verkaufen ihre Dienste und das funktioniert hervorragend. Und die kennen sich nicht mal. Aber das funktioniert. Die verkaufen diese Dienste und dann stellt man zum Beispiel in seinem Muster dann irgendwie fest, das ist die und die Software, die da verwendet wurde, die kommt von dort, ja, aber wer dann wirklich da dahinter steckte, das weiß man insofern nicht immer ganz genau, weil es halt darauf ankommt, wer hat es eingekauft, um das dann zu identifizieren. Da muss man dann manchmal noch ein bisschen mehr Tricks anwenden, um dann wirklich auch bis zur Quelle zu kommen.
Aber das schaffen Sie häufig?
Immer mal wieder, ja.
Was heißt immer mal wieder? Also wie häufig ermittelt man überhaupt, wer dahinter steckt und wie hoch ist denn da so eine Erfolgsquote?
Also bei vielen Sachen kann man das relativ schnell erkennen. Erfolgsquote kann ich jetzt nicht genau sagen, aber was ich schon sagen kann, in vielen Fällen haben wir schon eine sehr, sehr gute Vorstellung, wer da dahinter steckt.
Nämlich wer?
Was wir auf jeden Fall haben, sind die meisten Angriffe und die dringendste Bedrohung kommend aus Russland. Das ist angesichts der Situation auch hier in Europa jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Also ein Großteil tatsächlich von dort. Wir haben China als starken Akteur, ganz, ganz starken Akteur. Wir haben Nordkorea, die wiederum auch inzwischen durchaus Russland entsprechend unterstützen, die auch in vielen gerade Ransomware-Angriffen dann für Teile der Kette verantwortlich sind, wie zum Beispiel Geldwäsche oder ähnliches. Da haben die eine entsprechende Expertise.
Aber das ist ja der Wahnsinn. Also auch Staaten untereinander, staatliche Akteure helfen sich dann gegenseitig, Verbrechen zu begehen.
Genau so ist es.
Und wie unterscheiden sich da die Motive beispielsweise von russischen Hackergruppen und chinesischen Hackergruppen? Geht es den einen mehr um, ich sag mal, Desinformation und die anderen wollen eher Spionage betreiben?
Tatsächlich ist da durchaus was dran. Also was wir bei Russland sehen, ist, dass dort gerade in Richtung Europa und auch in Richtung Deutschland Ransomware ist ein Thema, DDoS-Angriffe sind ein Thema, Desinformation ist ein Thema. Also alles, also Informationsmanipulation ist ein Thema. Alles, was durchaus auch so hier in Richtung zum einen Geld, ja, finanziell motiviert und zum anderen aber eben halt auch ins Politische hinein eine Rolle spielt. Aber auch da durchaus Spionage oder auch Sabotage. Mehr sehen wir davon und sehr viel leiser, viel, viel weniger plakativ und viel weniger dann auch in Social Media verarbeitet, sehen wir durchaus auch den Akteur China. Das heißt, hier geht es dann im Zweifelsfall eher um Spionage, um Prepositioning, also quasi sich in Systemen festsetzen. Wer weiß, wann man es mal brauchen kann.
Das heißt, die sind unerkannt in Systemen irgendwo drin und denken, vielleicht brauche ich es mal irgendwann.
Das ist jedenfalls die Absicht. Und da ist natürlich dann naturgemäß auch die Dunkelziffer unbekannt, wenn man so will. Man muss davon ausgehen, dass es natürlich Systeme gibt, in denen Angreifer sitzen, von denen wir nichts wissen. Das ist definitiv so. Also eine DDoS-Attacke merkt jeder. Das ist ja auch der Sinn und Zweck. Ransomware merkt auch jeder, nämlich am nächsten Morgen, wenn nichts mehr geht. Wohingegen eine Spionage, da möchte man im Zweifelsfall eher unerkannt bleiben und am liebsten auch lange im System, damit man noch möglichst viel abgreifen kann.
Sie hören das ARD-Interview der Woche und zu Gast ist heute die BSI-Präsidentin Claudia Plattner. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Abonnieren Sie ihn auch gerne in ARD Sounds. Frau Plattner, also wir haben jetzt gelernt und wissen, dass Kriminalität sich auch ins Digitale verlagert hat, dass da auch kriegerische Handlungen, Angriffe auch von Staaten hinterstecken können. Aber es geht ja auch inzwischen um wirtschaftliche Macht und den Kampf darum. Auch der hat sich in Teilen ins Digitale verlagert. Und man hat jetzt nicht richtig das Gefühl, dass Deutschland da ganz vorne dabei ist. Ist das ein falscher Eindruck?
Ach, also lassen Sie mich mal so ausdrücken, Deutschland ist gar nicht so schlecht aufgestellt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir sozusagen ganz am unteren Ende der Kette sitzen, das ist nicht so. Der Punkt ist aber, die Frage ist ja gar nicht so sehr, wie gut ist man im Vergleich zu anderen, sondern die spannende Frage ist ja, ist man gut genug aufgestellt?
So, und sind wir gut genug aufgestellt?
Aus meiner Sicht sind wir das auf gar keinen Fall. Und der Grund dafür ist der, wir sind halt sehr, sehr attraktiv. Das klingt jetzt erstmal blöd, wenn man sagt, das ist ein Problem, dass man attraktiv ist, aber tatsächlich ist es genau so. Es ist nach wie vor attraktiv, uns anzugreifen. Ja, also es gibt nach wie vor sehr viel zu holen an Wissen hier. Es gibt nach wie vor ein Vermögen und vermögende Firmen, die es sich zu erpressen lohnt. Es gibt nach wie vor Deutschland als politischen Akteur. Das heißt, das ist auch für politische Spionage spannend. Und im Rahmen der geopolitischen Spannungssituation, in der wir uns gerade befinden, sind wir natürlich auch ein Land, auf das andere Konfliktmächte im Zweifelsfall dann zielen. Und insofern muss man dann leider sagen, wir sind da durchaus attraktiv. Und die Frage ist, sind wir gut genug aufgestellt dafür, dass wir so attraktiv sind? Und da muss ich ganz klar sagen, nein, wir müssen da noch eine ordentliche Schaufel drauf. auflegen.
Amerika, jahrzehntelang ein verlässlicher Partner. Jetzt machen da viele ein Fragezeichen dran, spätestens seit Donald Trump im Weißen Haus wieder sitzt. Und inzwischen halten auch Mitglieder der Bundesregierung es zumindest für ein mögliches Szenario, dass US-Unternehmen bestimmte Programme in Deutschland nicht mehr zur Verfügung stellen. Also Microsoft beispielsweise den Stecker ziehen könnte. Dann sehen wir hier ganz schön alt aus.
Es ist klar, dass wir ein Stück weit auch Abhängigkeiten im Technologiebereich Stand heute haben, die wir auch nicht gleich morgen werden abstellen können, selbst wenn wir wollten. Selbst wenn wir wollten, wäre das gar nicht möglich. Dazu gehören natürlich ein paar von den großen US-Unternehmen. Auf der anderen Seite ist aber auch klar, dass wir lokale Akteure, Firmen, deutsche Firmen, europäische Firmen natürlich auch nach vorne bringen können, wollen und müssen. Natürlich müssen wir die Abhängigkeiten ein Stück weit reduzieren. Die Welt heute wird durch Technologie bestimmt. So, und wenn man dann selber nicht ganz vorne mit dabei ist, dann spielt das absolut eine Rolle. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir uns fragen, in welchen der Zukunftstechnologien wollen wir so weit mitspielen können, dass Abhängigkeiten, ich sag mal, gegenseitig existieren und man damit dann natürlich auch ein Stück weit nicht mehr abhängig ist, weil man ja selber auch Abhängigkeiten produziert hat.
Was könnte das sein? Also, was kann ich mir darunter vorstellen?
Das Thema Quantencomputing ist an der Stelle für mich ganz wichtig. Robotics halte ich nach wie vor für einen Zukunftssektor, den wir unbedingt besetzen müssen, vor allen Dingen als Industrienation. Ich halte das Thema Chiptechnologie nach wie vor nicht für schon von vorgestern. Ich glaube, da geht noch was, zumal wir da auch eine durchaus starke Industrie haben. Und das Thema Clouds halte ich auch noch nicht für endgültig abgehängt. Ich glaube, die mit Abstand wichtigste für uns im Moment ist wirklich das Thema KI. Wir werden es uns nicht leisten können, hier ins Hintertreffen zu geraten oder sagen wir mal, noch mehr ins Hintertreffen zu geraten.
Sind wir denn da noch nicht so abgehängt, dass Sie sagen, wir haben keine Chance mehr?
Ich glaube nicht, dass da tatsächlich der Drops schon gelutscht ist, wie man so schön sagt, aus dem einfachen Grund, weil die Entwicklungen im Moment so rasant sind. Wir stehen ja im Bereich von KI, ganz ehrlich, erst noch ziemlich am Anfang. Also die großen Modelle, die es jetzt im Moment gibt, gehen alle zurück auf Erkenntnisse, auf ein Paper von 2017. Das ist noch nicht so alt. So, und jetzt gibt es jede Menge Forschung, die auch sagen, das könnte man auch nochmal anders machen.
Für normale User ist das ja auch ziemlich beeindruckend, was da in den letzten Jahren, in den letzten Monaten zum Teil passiert ist, was da man spielerisch auch jeder zu Hause machen kann. Wie blicken Sie denn da drauf? Ist das für Sie jetzt eher so, dass Sie eher das Risiko an dem Ganzen sehen oder sehen Sie den ganzen Bereich KI eher als große Chance?
Ich bin durch und durch Techie, also muss ich die Chancen sehen. Ja, es geht ja gar nicht anders und ich kann mich dafür auch begeistern. Also was da jetzt alles geht, das ist schon unglaublich. Und wie viel man damit auch tatsächlich verändern und positiv gestalten kann, könnte, das ist Wahnsinn. Also ich glaube, das Potenzial erfassen wir noch gar nicht. Ich denke, das wird alle Industrien, alle unsere Lebensbereiche komplett auch durchdringen und das müssen wir positiv gestalten. Ich glaube aber durchaus, dass das geht. So, jetzt muss ich aber berufsbedingt natürlich einen starken Fokus auf die Risiken legen. Und das ist so. Also im Bereich der KI gibt es definitiv so drei ganz große Momente, die eigentlich auch alle mitbekommen haben. Moment Nummer eins, ChatGPT, wir konnten alle plötzlich mit einer Maschine reden und das ging. So.
Jeder konnte das spielerisch mal ausprobieren.
Jeder konnte das ausprobieren, hat Antworten bekommen, auch auf Fragen, die er immer schon mal hatte. Also da ist natürlich ganz, ganz viel passiert. Hier 23, 22, irgendwie um den Dreh rum. Und jetzt haben wir vor relativ kurzer Zeit erst diesen Moment gehabt, den Mythos-Moment, wo wir KIs haben, die in der Lage sind, Schwachstellen in Software zu finden und auch gleich ein Stück Software zu schreiben, das diese Schwachstelle in der anderen Software ausnutzt. So, und jetzt haben wir den dritten Moment, der ist gerade vor ganz kurzer Zeit passiert. Jetzt haben wir KIs, die darüber hinaus auch selbstständig einen mehrstufigen Angriff auf ein anderes System auch fahren können. Und woran haben wir das gemerkt? Weil eine KI, die eigentlich nur getestet werden sollte bei OpenAI, ging nur darum, die Fähigkeiten von dem
Firma, die auch hinter ChatGPT steht.
Genau, die Firma, die auch hinter ChatGPT steht, die wollte ihre eigenen Fähigkeiten ihres Modells dort testen, hat die quasi in so eine Sandbox, also in so einen Raum gesperrt und hat gesagt, das hier sind die Werkzeuge, brich mal ein, mach mal. So, und was macht die? Die stellt fest, wenn ich das hier testen soll, dann sind die Werkzeuge, die ich bräuchte, eigentlich nicht in diesem Raum, sondern da draußen. Also muss ich jetzt aus meinem Gefängnis, aus meiner Sandbox, aus meinem Raum ausbrechen. Hat das auch geschafft, hat eigene Schwachstellen dann dort doch tatsächlich genutzt, um dort auszubrechen, ist im Internet sozusagen auf Einkaufstour gegangen und hat sich dort von einer Seite zur nächsten durchgehackt und hat dort die Tools gesucht, die sie braucht, um ihren Auftrag zu erfüllen. Und das muss einem natürlich beunruhigen, denn hier ist eine KI vollkommen vollautomatisiert und selbstständig quasi auf Hackertour gegangen.
Das heißt, das ist wirklich auch was, was Sie umtreibt, was Ihnen Sorgen macht.
Das macht mir sehr viel Sorgen, weil wir schon seit einiger Zeit auch sagen, hey, wir müssen auf die Sicherheit von KI-Systemen schauen. Wie sichern wir das ab? Wie sichern wir die Modelle ab? Wie sichern wir die Agenten ab? Wie geben wir denen die richtigen Rollen, die richtigen Berechtigungen? Wie sorgen wir auch dafür, dass sie eben halt nicht aus solchen Sandboxen, aus solchen Testumgebungen ausbrechen können oder auch aus einer Live-Umgebung, sondern jetzt plötzlich Dinge tun, die sie eigentlich gar nie tun sollten? Was wäre denn, wenn diese KI auf die Idee gekommen wäre, zur Erfüllung meiner Aufgabe wäre es hilfreich, wenn wir jetzt mal in der ganzen Stadt den Strom abschalten. Aus welchen Gründen auch immer. Dann hätte die das gemacht, wenn sie es gekonnt hätte. Und wie wir jetzt festgestellt haben, geht die ja auch selbstständig sozusagen auf Hackertour. Warum also nicht auch mal bei einem Kraftwerk vorbeischauen?
Ja, dann ist ja häufig auch die Rede von so einer Art Killswitch. Also dass auf jeden Fall irgendwie sichergestellt werden muss, dass wenn so eine KI unterwegs ist, ich muss hier irgendwie den Stoppknopf drücken können.
Ich halte das für eine sehr realistische Forderung. Es wird nur sehr, sehr schwer, die umzusetzen, weil wir sind natürlich auch an dem Punkt, wo KI in die physische Welt kommt, zum Beispiel in Form von Robotics. Das heißt, wenn man dann also einen KI-gestützten Roboter hat, der vernetzt ist, dann kann der im Zweifelsfall auch durch eine KI gesteuert werden. Und wenn wir Pech haben, steht er dann eben halt genau vor diesem Killswitch und ich komme gar nicht mehr dran, weil da einer davor steht, der mich davon abhält, diesen Knopf zu drücken.
Dessen Auftrag das dann ist, alles dafür zu tun, dass man diesen Killswitch dann nicht drückt.
Der im Zweifelsfall denkt, dass das der richtige Schritt wäre bei der Erfüllung der eigentlichen Aufgabe. In diesem Fall ging es ja nur darum, was zu testen. Und trotzdem ist die KI auf die Idee gekommen, ich müsste dafür eine andere Seite hacken. Können wir jetzt schon überblicken, welche Schritte eine KI für notwendig halten wird, um eine andere Aufgabe, die wir ihr gegeben haben, zu erfüllen? Und deswegen müssen wir sehr intensiv darüber nachdenken, wie wir diese KI-Systeme vernünftig mit Rollen, mit Berechtigungen, mit entsprechenden Sicherheitsmechanismen auch ausstatten.
Da werden jetzt einige sagen, ach, diese Europäer wieder, die wollen doch wieder nur KI regulieren.
Tatsächlich sagen sie genau das. Es ist wirklich so. Also gerade die ganzen KI-Firmen sind natürlich jetzt im Moment sehr stark darauf fokussiert, ihre KIs auch leistungsstark zu machen. Das kann ich auch total verstehen. Damit hat man natürlich so ein bisschen so eine Goldgräberstimmung. Auch das ist wichtig. Natürlich auch noch ein geopolitischer Wettstreit. Wer macht das KI-Rennen? Da ist wenig Aufmerksamkeit auf dem Thema Sicherheit und wenig Aufmerksamkeit natürlich auch auf dem Thema Regulierung. Ganz klar, das wird strikt abgelehnt. Für mich ist der entscheidende Punkt, wir müssen realistisch da drauf schauen. Und wenn wir jetzt schon solche Fälle haben, bei denen niemand eine böse Absicht hatte, möchte ich mir gar nicht vorstellen, was alles möglich sein wird, wenn Menschen keine guten Absichten mehr haben, sondern tatsächlich böse Absichten und wir nicht entsprechende Sicherheitsmechanismen haben.
Das klingt jetzt alles ganz schön dystopisch. Also Science-Fiction-mäßig Maschinen, die außer Kontrolle geraten, nur es passiert gerade in der Gegenwart. So fühlt sich's ein bisschen an.
Ich glaube, das ist für uns ein Wake-up-Call, dass wir uns darum kümmern. Ich glaube, man kann eine ganz wundervolle Zukunft daraus auch basteln. KI kann viele der Probleme, die wir auf diesem Planeten haben, auch lösen. Aber zumindest aus der Cybersicherheitsecke kann ich ganz klar sagen, hier ist noch Arbeit zu tun.
Jetzt möchte ich aber auch an den Techie in Ihnen nochmal appellieren, dass wir den Leuten nicht nur so Angst machen vor künstlicher Intelligenz, sondern sie beschreiben ja auch die Chance, die da drin liegt. Für jemanden, der sich da noch nicht so viel mit beschäftigt hat, wie fängt man an? Was ist Ihr liebster Prompt? Wie nähere ich mich dem vielleicht so ein bisschen spielerisch?
Also spielerisch würde ich immer sagen, einfach mal eine der großen Seiten aufmachen, ob das jetzt Anthropic, ob das OpenAI oder irgendeine von diesen Seiten ist und einfach mal loslegen. Wenn man sicher sein oder sicherer sein will, dass man sozusagen das nicht nachverfolgt wird, wer man denn da ist und dann Profilbildung und was die Menschen ja alles auch dann für Befürchtungen haben können, berechtigterweise, kann man auch ein paar von den anonymisierten Seiten nehmen, da gibt es so ein Dark AI oder sowas ähnliches, das läuft dann sehr anonym ab, da kann man einfach mal ausprobieren. Es kostet nichts, probieren, einfach mal ein paar Fragen stellen. Und das kann was völlig Banales sein von, keine Ahnung, wie viel Kalorien hat eigentlich ein Hamburger, bis hin zu, kannst du mir mal einen Plan machen für folgende Urlaubsreise? Oder aber eben auch natürlich so ein paar meiner netten kleinen Spielereien. Ich finde es super cool, mit Systemen auch zu coden, also wirklich zu programmieren. Das macht mir einen Riesenspaß. Und manchmal auf der Couch kann es schon auch mal passieren, dass ich irgendwelche mathematischen Fragen stelle und dann mal gucken, ob ich die Antworten noch verstehe.
Da weiß ich jetzt nicht, ob das viele Menschen da drauf machen.
Ja, was auch immer gerade die Leidenschaft weckt.
Dann lassen Sie uns zum Schluss doch nochmal in die Glaskugel schauen. Nehmen wir mal an, wir würden uns hier in 5 Jahren nochmal treffen. Wenn es gut gelaufen ist bis dahin, über was unterhalten wir uns dann?
Dann unterhalten wir uns hoffentlich darüber, welche Probleme KI jetzt gerade löst und welche großen Themen auf diesem Planeten wir jetzt tatsächlich damit auch konstruktiv angehen können oder angegangen sind idealerweise. Ob das jetzt Klima, Wandel bekämpfen ist, ob das die Frage ist von wie kriegen wir eigentlich effizientere Materialstrukturen für wieder Klimaspeicher oder Bauen oder was auch immer, alle Arten von medizinischen Fragestellungen, wo garantiert KI helfen kann. Also ich glaube, da lässt sich ganz, ganz viel finden, wo KI uns unglaublich beihelfen kann, das Leben hier für uns alle besser zu machen und vor allen Dingen auch für diesen Planeten besser zu machen.
Frau Plattner, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
ARD Sounds.
Wer entscheidet eigentlich, was in diesem Land passiert und wie? Ich bin Linda Zavakis und genau das entschlüsseln wir jede Woche im Podcast Berlin Code mit dem Team aus dem ARD Hauptstadtstudio. Zusammen mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten schaue ich hinter die Kulissen der Bundespolitik. Jeden Freitag und wann immer etwas Außergewöhnliches passiert, kostenlos zum Beispiel in der ARD Sounds App.